Sie ist unermüdliche Kämpferin für die Rechte von Frauen und ihre Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Manuela Vollmann, seit 30 Jahren Geschäftsführerin des von ihr gegründeten Non-Profit-Unternehmens ABZ Austria. Ja, Reise, Kunst und Architektur interessiert sie auch und jetzt bei uns zu Gast im Stadtgespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Schön, dass ich da sein kann.
Ja, 30 Jahre wird das ABZ Austria heuer alt. A wie Arbeit, B wie Bildung, Z wie Zukunft. Als Sie das 1992 gegründet haben, wie viel Prozent des Weges in Richtung Gleichstellung am Arbeitsmarkt zwischen Mann und Frau sind wir denn in der Zwischenzeit bereits gegangen?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen 50.
Aha. Also es hat sich was bewegt, aber es gibt noch Luft nach oben.
Das kann man gut so sagen, ja. Es gibt einige Luft nach oben. Also, aber 50%, da kann ich gut mit.
Ja, Anfang der 90er Jahre, man kann sich nicht mehr genauso erinnern, wie die Situation damals war. Es war schon ein sehr patriarchales Bild, vielfach auch noch sehr männerdominierte hierarchische Stufen, Geschäftsführer, meistens männlich, Vorstände. In den obersten Hierarchieebenen hat sich noch nicht so wahnsinnig viel getan.
Nein, hat sich nicht. Und wo sich was getan hat, ist in den Aufsichtsräten in Österreich. In diesen seit 5 Jahren haben wir da eine sogenannte Quote, eine Zielquote. Und dort sind wir mittlerweile bei den Börsennotierten, das sind nur ungefähr 250 in Österreich, sind wir mittlerweile bei 32%. Und bei den staatsnahen Unternehmen sind wir jetzt schon bei 42%. Die waren immer schon ein Stück gleichberechtigter, sagen wir mal so. Mhm. Was aber wichtig ist, vielleicht darf ich das gleich dazu sagen, leider, und deswegen muss man ganz klar sagen, jetzt sind wir gleich ganz in der Politik, Quote wirkt, auch wenn sie manchmal umstritten ist. Und ich auch nicht immer vor vielen Jahren mir gedacht, das gibt's doch nicht. Die Wirtschaft muss doch erkennen, dass Diversität im Unternehmen einfach ein Business Case ist. Ja. War nicht so. Quote wirkt in den Vorständen und Geschäftsführungen auch dieser börsennotierten Unternehmen, wo es keine Quote gibt, haben wir immer noch 8%.
Das ist es ja, sozusagen der leichte Zwang zur letztlich zufriedenstellenden Performance, genau. Weil die es haben, sagen dann ja,
richtig.
Das ist tatsächlich besser, ja, es ist diverser, ja, es bildet auch unsere Kundenschicht besser ab, aber so trotzdem, freiwillig geschieht es offensichtlich nicht.
Ja, es scheint so zu sein und deswegen muss man wirklich ganz sachlich eigentlich auf das Thema Zielquote hinschauen und es weniger ideologisch diskutieren, weil letztendlich ist es ein wirtschaftliches Thema. Und es bringt, wir wissen aus vielen Studien auch, dass es diese Diversität oder Frauen und Männer, vielleicht auch andere Geschlechter, dass das wirklich nicht nur die Kunden abbildet, sondern dass einfach das Geschäft besser auch wird. Dadurch, dass man natürlich die Kunden gut adressiert, stimmt schon. Ja.
Ja, zu Beginn, damals in den 90er Jahren, es ist ja beim ABZ Austria im Wesentlichen um Wiedereinstiegerinnen gegangen, der Wiedereinstieg nach einer Karenzzeit oder nach einer Umorientierung, dann in der Zwischenzeit auch zusätzlich um geflüchtete oder migrantische Frauen und in der Gegenwart sehr viel auch rund ums Thema Fachkräftemangel, leider ein sehr beherrschendes Thema, auch oder auch ums Thema Homeoffice.
Genau, also wir mit unseren Kompetenzfeldern im ABZ Austria adressieren ja diese Themen schon lange. Wir haben das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf und Privatleben ganz stark mit dem Thema Wiedereinstieg. Das ist übrigens fast, sage ich da immer, ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, im Sinne von, und deswegen auch ein bisschen von den 50%, weil man wirklich sagen kann, das Thema Wiedereinstieg, da wissen die Menschen mittlerweile oder viele Chefs, Chefinnen auch, was das ist. Oder wir alle wissen es. Wie ich 92 begonnen hat, habe ich übrigens lauter Personalisten, Männer, gegenüber gehabt in den Unternehmen. Und jetzt gar nichts gegen die Männer zu sagen. Ich sage immer, sie waren Pioniere für Gleichstellung, sonst hätten sie mit uns nicht kooperiert. Ja? Mhm. Aber niemand wusste am Anfang, was ist eine Wiedereinsteigerin? Mhm. Also das ist angekommen. Wir haben es nicht gelöst. Wir haben nicht die entsprechende Kinderbetreuung, nicht die Ganztagsschule. Kommen wir vielleicht noch dazu. Und das andere ist, wir sind jetzt beim Thema Fachkräftemangel, wird ja wirklich überall ein großes Thema, stimmt ja auch. Nicht? Von Pflege angefangen, Gesundheitsbereich bis hin zu IT und Digitalisierung, das sind ja wirklich zentrale Themen, die uns gerade alle bewegen und vor allem die Arbeitswelt. Und da geht's wirklich darum, jetzt zu sagen, bitte, das ist der Business Case, nehmt doch oder alles Potenzial, das wir haben, und das sind nun einmal auch gut qualifizierte Frauen, müssten mit händeringend in die Betriebe genommen werden. Und nicht ganz so ist es.
Das ist ja so, weil Sie sagen, das ist die Arbeitswelt. Da hat sich seit den 90ern, das sind ja eigentlich nur unter Anführungszeichen 30 Jahre, wirklich sehr viel getan. Ja. Stichwort Flexibilisierung auch der Arbeitszeit, permanente Verfügbarkeit, digitale Medien machen es möglich oder auch nötig, eine Art sanfter Zwang, sich Mails anzusehen von zu Hause, die eigentlich Firmenrealität sind. Die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Im 92er Jahr hat es weder ein Handy gegeben noch ein Internet. Man kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen. Was ist denn da auf der Strecke geblieben aufgrund dieser Weiterentwicklung der Arbeitswelt?
Ich glaube, dass wir dass wir jetzt diese Pandemie hatten und mit 13. März 2020 alle relativ schnell in diesen, in den Lockdown geschickt worden sind, dass wir da erstens mal ganz schnell reagiert haben, viele Unternehmen, viele Organisationen, die Menschen selber. Und jetzt schön langsam, glaube ich, sickert immer mehr. Diese Flexibilität ist gut. Die hat uns auch fitter gemacht in dem ganzen Digitalisierungsthema, auch als Personen. Wir trauen uns auch mehr zu, auch Generationen, meine Generation oder wie auch immer. Aber ja, auf der Strecke geblieben, und das merkt man jetzt schon wieder, auch wir im ABZ Austria arbeiten daran, wie gehen wir denn um mit einem Homeoffice oder mit Remote Work? Was bedeutet das, wenn die Menschen zu Hause, vielleicht haben sie gar nicht den Platz, das hatten wir in der Pandemie. Viele Frauen, die bei uns eigentlich im Kursraum sitzen sollten, haben kleine Wohnungen gehabt. Die hatten nicht die Infrastruktur. Sie hatten den Laptop vielleicht nicht, wenn den hatten die Kinder oder der Mann.
Die ja im Home-Teaching gewesen sind und zu Hause sozusagen zusätzlich noch Platz und Infrastruktur benötigt hatten. Das heißt, man geht ja da immer von einer irgendwie idealen Situation aus. Man ist halt dann zu Hause im Büro, hat aber dort kein Büro. Und hätte man eins, sitzt möglicherweise schon ein Kind dort oder der Partner. So einfach ist es ja doch nicht.
So einfach ist es nicht. Und das ist auch etwas, wo wir gerade wieder lernen, damit umzugehen. Was verlieren wir auch? Wir verlieren bis zu einem gewissen Grad diese Nähe, diese Interaktion, diese nicht online. Die hat große Vorteile. Ich bin gar nicht diejenige, die da dagegen redet. Ich finde, es hat uns auch gut getan, dieser Boost. Aber wir müssen sehen, in den Unternehmen oder in der gesamten Gesellschaft, dass wir diesen Kontakt, den persönlichen Kontakt nicht verlieren. Also das ist schon, und das hat was mit Empathie zu tun. Es hat übrigens auch stark für mich als Geschäftsführerin, wenn ich so sagen darf, auch was mit Kreativität zu tun. Weil ja, wenn ich einen kurzen Austausch mache und zack, 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 weil es gibt irgendwas zu besprechen, planmäßig, warum nicht, kurzes Online. Aber wenn es darum geht, Innovationen, was brauchen wir am Arbeitsmarkt, soziale Innovationen miteinander auch zu entwickeln, dann finde ich, ist das Online nicht förderlich.
Also es geht ja auch um das soziale Miteinander, um das Gespräch bei der Kaffeemaschine. Aber wenn man vermeintlich so tut, als wäre es verlorene Arbeitszeit, in Wirklichkeit redet man ja schon um Firmenthemen, wann nicht gerade die anderen alle ausgerichtet werden. Ist natürlich auch so ein Thema. Ja, die Entwicklung des ABZ Austria ist bemerkenswert. 3-4 Personen war es ja zu Beginn, Anfang der 90er Jahre. Jetzt sind es bald schon 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerade jetzt zum Schluss hat es einen ziemlichen Boost gegeben.
Ja, hat es gegeben, weil wir jetzt auch schon ganz, ganz aktiv sind, für die ukrainischen Geflüchteten einiges anzubieten. Vor allem hier in Wien, muss ich auch sagen, weil wir haben ja auch Standorte in Vorarlberg, im Burgenland, in Niederösterreich. Aber um das Thema Geflüchtete sind ja doch in Wien am meisten. Jetzt wird man sehen, ob das mit der blauen Card und mit der Beschäftigungsbewilligung, aber das ABZ Austria steht sozusagen bereit, gemeinsam mit dem Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds übrigens auch und mit dem Arbeitsmarktservice Wien, um gut qualifizierte Menschen, Frauen und Männer, aber hauptsächlich Frauen. Insofern sind wir da die Richtigen als ABZ Austria. Wir wissen, was sind da die Barrieren, was könnten da die Möglichkeiten sein, um sie gut schnell in einen Job zu bringen auch. Aber auch diese Kompetenzen abzufragen. Und es gibt schon Deutschkurse, das machen wir nicht, das macht wieder wer anderer. Und wir haben überhaupt die Möglichkeit in dieser Beratungsstelle, und meine Kolleginnen sind wahnsinnig schnell eingestiegen, ich war wieder rasend begeistert. Das ist ja nicht selbstverständlich, wir haben ein normales Geschäft auch noch. Und dann kam dieses alles ganz spontan. Und wie lange ist jetzt der Krieg, leider? Wir wollen ja alle, dass er aufhört.
Leider viel zu lange und wird offenbar, viele sind gekommen, um zu bleiben, ohne dass sie das wirklich auch wollen oder sich aussuchen. Man muss sich auf eine längere Verweildauer einrichten, weil ja auch selbst wenn der Krieg endet, es noch lange nicht so ist, dass Gebiete wieder bewohnt werden können. Ja. Man muss Minen räumen, Gebäude, Schulen sind zerstört. Also das wird schon eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ein wesentliches Thema ist ja auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stichwort Kindererziehung. Nicht nur das Wiedereinsteigen selber ist so ein Thema, sondern wenn man dann drinnen ist, es auch durchzuhalten, möglicherweise in einer Teilzeitform, denn dann in der Pension wieder eine schlechtere Pension letztlich auch leider gewährt ist, auch diese Pensionsfalle. Aber unabhängig von dieser Pensionsfalle, in diesen 20 Stunden, die man dann vielleicht nur macht, trotzdem auch permanent verfügbar zu sein fürs Kind. Sie sind ja da ein bisschen ein Role Model, sind als Geschäftsführerin ja auch Mutter zweier Kinder.
Ja.
Wie haben Sie das gemacht?
Ja, also ich bin privilegiert, kann man mal so sagen. Ich hatte meine Mutter, die uns, meinem Mann ist ja auch Unternehmer, sehr unterstützt hat. Aber eines muss ich schon sagen, ich bin privilegiert. Gleichzeitig bin ich sehr bewusst in diese Mutterrollen gegangen. Und das eine Beispiel dazu ist, ich bin dann sozusagen eine spätgebärende Mutter noch geworden mit 42. Und das war ein bisschen überraschend. Aber ich bin nicht in Karenz gegangen. Weil ich bin nach Mutterschutz gleich wieder eingestiegen. Aber nicht Vollzeit, sondern Teilzeit.
Gut, das war das zweite Kind, da muss man sagen. Das erste war ja schon viel früher mit 27 gewesen sein.
Ja, schon 33,
ja. Ja, eben da war ein großer Unterschied. 15 Jahre Abstand.
Richtig.
Das ist ja auch insoweit bemerkenswert, weil fühle ich ja froh, wenn man das Kind bereits 15 ist, hat man die Erziehungsarbeit eigentlich schon soweit abgeschlossen und Sie wollten es nur mehr wissen.
Ja, ich habe sozusagen Vereinbarkeit nicht nur beruflich als großes Thema gehabt, sondern auch privat. Mhm. Ich habe wirklich viele Jahre lang das Thema auch selbst gestaltet sozusagen. Mhm. Aber das Wichtige bei diesem Thema ist ja, dass wir ein bisschen aus diesen Rollmodels, aus diesen Stereotypen raus müssen, dass immer die Mütter diejenigen sind, die sozusagen die Besten für die Kinder sind. Da muss man ja auch dazu sagen, wir haben so viel Einzelkinder in Österreich oder auch in Wien. Und es ist schon gut, wenn Kinder auch Kinder um sich haben, Dinge zu lernen, die man vielleicht zu Hause so nicht lernen kann.
Sie meinen, das singuläre Erziehen eines Einzelkindes ist gar nicht so förderlich. Genau. Da ist es durchaus auch okay, wenn man es dann frühzeitig in eine Gruppenbetreuung gibt oder wo auch immer, damit sie die auch gegenseitig behaupten lernen.
Richtig. Und diese Peer Group, so nennen wir das auch, ist schon ganz früh wichtig. Und wenn ich es in der Familie so nicht habe, ist das ein guter Schritt. Aber für die Frauen, also wir müssen aus dem Stereotyp raus, je länger die Frauen zu Hause bleiben, umso besser für das Kind. Mhm. Umso besser für wen auch immer. Es ist nicht besser, ja. Die Pensionsgeschichte, die Frauen kriegen derzeit fast 50% weniger Pension als Männer.
Also weil nicht nur die Bezahlung so schlecht war, sondern weil viele auch ausgestiegen sind
und
dann nur Teilzeit und das natürlich wenig auf die Pension einzahlt und deswegen die Rechnung dann ab 60 derzeit noch geboten wird sozusagen.
Und ich meine, eines, was wir in Österreich, da sind wir ja in Wien ganz gut, aber grundsätzlich in Österreich ist schon das große Thema, ist die Kinderbildung, die Kinderbetreuung und das, dass wir auch nachmittags für die Kinder in der Schule eine gute Möglichkeit haben. Also eine verschränkte Schule braucht man eigentlich. Meine Kinder, bin ich wieder privilegiert, ich habe immer in Wien eine öffentliche Schule, Volksschule gehabt, wo meine Kinder bis 3:30 waren, beide in derselben, war eine öffentliche Schule und dort hat es sozusagen Mittagessen und die haben manchmal am Nachmittag gelernt, weil sie am Vormittag auf der Jesuitenwiese waren, weil gerade schönes Wetter war.
Ja, ganztägige Schulformen, das sagen ja viele, das ist sozusagen die beste Art und Weise, Gleichstellung zu bringen, weil es den Kindern gut tut, aber eben auch eine gleichmäßige Verteilung der Lasten, was Familienerziehung betrifft.
Richtig.
Und das ist schon auch sehr innovativ, Sie haben so eine Art Sharing-Modell als Geschäftsführerin, gemeinsam mit Ihrer Kollegin, mit Daniela Schallert, Sie haben sich das aufgeteilt. Was sind denn so die Vor- und Nachteile? Es wird jetzt nicht nur immer alles Wolke 7 sein, oder?
Naja, mittlerweile bei uns schon. Wir machen das, also ich mache das persönlich seit 24 Jahren.
Boom.
Und ich habe das insofern begonnen, es ist auch, meine Tochter war damals 7 Jahre und wir sind der EU beigetreten und ich habe gefühlt jede Woche 3 Anrufe bekommen, bitte mach das Projekt, mach das Projekt. Und ich habe gedacht, okay, ich arbeite gern Vollzeit, bin ich das Thema, ich bin keine Teilzeitarbeiterin. Aber ich will keine 70 Stunden, 60 Stunden arbeiten, das geht nicht. Ja. Und dann war es so, dass meine erste Kollegin Helene Schollenberger, die mit mir im Büro gesessen ist, mit ihr habe ich mich dann auch beraten, wie soll man da tun und wie geht das. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss sie jetzt fragen, ob sie mit mir die Geschäftsführung teilt. Mhm. Und sie hat gesagt, wie kommst du jetzt darauf? Sage ich, Helena, das ist einfach, ich merke, ich tausche mit dir aus, du hast super Ideen, ich gehe dann hinaus und du so, als ob ich das alles wüsste, das kann ich nicht. Ich schmücke mich nicht gern mit fremden Federn. Dann haben wir uns coachen lassen, begleiten lassen und wir haben das 10 Jahre miteinander gemacht. Und es ist, damals hat niemand von Top-Sharing gesprochen. Ich habe das einfach entwickelt oder wir haben gesagt, ich brauche da Unterstützung. Und mittlerweile ist es ziemlich gefragt. Also die Pandemie hat ja sehr stark bei den Führungskräften was gemacht und auch der demografische Wandel. Die Jungen, die nicht nur auf das Geld ist immer wichtig, ja, ich will das gar nicht absprechen, aber die sagen, auch Männer, die sagen, ich werde nicht Vater, um danach 70 Stunden als Führungskraft zu arbeiten. Das heißt, jetzt gibt's Nachfrage von den Betrieben, von den Unternehmen immer mehr. Wir coachen auch, wir beraten. Und ich mache auch Executive Coaching mit Vorständen und Geschäftsführer. Und das, worauf man gut achten muss, ist, dass man das wirklich miteinander entwickelt, dass es der Boss haben oder die Bossin haben will. Also es muss in die Kultur des Unternehmens erst hineinwachsen, weil sonst ist man vielleicht auch zum Scheitern verurteilt. Aber es gibt viel Nachfrage.
Sehr spannendes Thema und definitiv eine Zeitenwende in der Arbeitswelt, ja. Eben Top-Sharing, sowie Job-Sharing, aber sozusagen auch im Spitzenjobbereich. Ja, machen wir einen großen Schnitt und blicken wir zurück in Ihre Kindheit und Jugend. Ja. Die hat stattgefunden in einem kleinen Dorf, Neusiedl bei Güssing. Ich habe mir das genau angesehen über Google Earth, also da muss man wirklich genau hinschauen, bis man es gefunden hat. Das ist eine klassisch dörfliche Umgebung im Südburgenland. Schulausbildung dort in der Gegend, dann teils auch in Graz, die BETAG, Studium in einer Kombination in Graz und in Wien. Und plötzlich, so Anfang 20, vom ganz kleinen Dorf im Südburgenland in der Millionenstadt. War das ein Kulturschock?
Nein, weil ich habe es in Etappen gemacht. Ich bin zuerst nach Graz. Mhm. Dort war auch meine Schwester. Mhm. Aber ich habe relativ schnell in Graz gemerkt, das wird mir ein bisschen eng. Dann bin ich des Öfteren in Wien gewesen im Sommer. Und dann habe ich einen Schnitt gemacht und gesagt, wenn schon Stadt, dann Großstadt. Und dann bin ich wirklich im Sommer, habe ich exmatrikuliert in Graz und bin nach Wien und habe dort weiter studiert.
Trotzdem in sehr, sehr jungen Jahren. Also geprägt wurden Sie ja tatsächlich in einem Kleinstdorf mit 500 Einwohnern. Mhm. Und dann kommen Sie auf knapp 2 Millionen. Das ist ja was, wo man sich ja doch in einen ganz anderen Lebensumständen befindet. Aber es ist offensichtlich nicht so schwierig gewesen.
Nein, war nicht so schwierig. Also ich mag das bis heute. Ich bin leidenschaftliche Wienerin, auch wenn ich im Burgenland geboren bin. Ich liebe diese Stadt, ja. Und diese Stadt hat mir so viel geboten, eben durch die Möglichkeit für meine Kinder Kindergruppen. Mhm. Also meine Kinder waren auch in Kindergruppen wohl selbst organisiert. Aber bei der zweiten ist die Stadt Wien das gibt's sonst nirgends. Ich frage mich auch immer, warum das andere nicht machen. Also jetzt andere Regionen in Österreich oder Städte. Das Kindergruppenmodell ist ganz wunderbar. 14 Kinder, 2 oder 3 Betreuerinnen. Wir haben sogar einen Koch gehabt, der mit meinen Kindern miteinander jeden Tag gekocht haben. Also das ist einfach ein Luxus. Und jetzt muss ich auch sagen, meine Mutter ist 88. Ich bin sozusagen jetzt auch unter Anführungszeichen pflegende Angehörige, das nennt man so. Und ich merke jetzt, welche Angebote Wien mit den Organisationen natürlich, ja, mit den Organisationen, die es gibt in Wien, viele gemeinnützige Organisationen, viele soziale Unternehmen, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, meine Mutter auch gut versorgt zu sehen, weil sie wohnt zu Hause, aber sie geht in ein Tageszentrum.
Das ist schön zu hören. Also die Sozialleistungen zweifellos sind sehr prägend für diese Stadt. Und trotzdem gibt es jetzt eine Tangente wieder nach Neusiedl, aber nicht nach Neusiedl im Südburgenland bei Güssing, sondern in Neusiedl, das uns nähere Neusiedl im Nordburgenland, quasi am Rande des Leitergebirges. Da sind Sie ja quasi parallel zu Wien schon auch sesshaft.
Ja, also eines ist natürlich, wenn man aufwächst in so einem kleinen Dorf, in so einer ganz anderen Situation, dann ist es schon toll, das Land wieder zu haben. Also nur in Wien zu leben oder in einer anderen Großstadt, ohne diese Möglichkeit nach wo hinauszukommen, außer man nimmt sich ein Zimmer oder ein Hotel, das habe ich mir nie vorstellen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eben natürlich, bis 18, 19 natürlich, in diesem, und das habe ich jetzt mit Wien und Neusiedl am See.
Am also Neusiedler See sozusagen. Ein bisschen ein Wasserproblem im Moment gibt's, oder? Was ist da los?
Ja, ich finde das immer ein bisschen übertrieben. Alle müssen immer diskutieren drüber. Das haben wir vor 10 Jahren auch gehabt.
Ja, ja. Großes Thema. Die Kajütenboote bleiben im Schlamm stecken.
Ja, sogar in Vorarlberg hat man mich darauf angesprochen. Man hat
Gut. Okay. Die können im Bodensee leichter lachen, das ist ein bisschen tiefer. Ja, genau. Wir bitten unsere Gäste ja immer ein bisschen ein prägendes Ding des Lebens mitzunehmen. Das ist ja durchaus auch augenzwinkernd gemeint, aber ist doch ein bisschen eine Metapher dafür, für was man steht und wie das Leben quasi auch schwerpunktmäßig ausgerichtet ist. Wir haben hier die Beratungsstelle für Berufswiedereinstiegerinnen im Bezirk Meidling. Ein Stempel.
Richtig. Und zwar ein Stempel, das war unser erster Stempel am Schöpfwerk. Wir haben ja unser erstes Projekt eben, eine Beratungsstelle oder auch ein Beschäftigungsprojekt für Frauen am Schöpfwerk begonnen, für Wiedereinsteigerinnen, Sie haben es erwähnt. Ja, und das war der erste Stempel. Und damals, wie wir, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch sowas gibt. Ich habe sozusagen...
Ist der von Anfang der 90er oder was?
Ja, den habe ich extra jetzt ausgraben lassen in unserem Archiv, weil wie wir den Standort am Schöpfwerk mussten wir leider auflassen. Und da hat mir meine Kollegin in diesen Stempel gebracht.
Das ist wirklich großartig. Und man sieht hier noch Telefonnummern ohne 01 vorher, nur 670300. Ja, also ganz eine kurze Nummer. Was hat die, eine Faxnummer? Ja. Kein Handy, keine Nein. Internetadresse. Das ist die Arbeitswelt der 90er gewesen, genau. Teilweise, oder?
Richtig. Ja. Richtig. Und es ist sozusagen der Beginn der Geschichte von ABZ Austria. Damals war man zu fünf, damals hätte ich nie gedacht, dass wir mit diesem Projekt, wobei man muss es sagen, es war schon ein sehr prägendes Projekt bis heute, wir suchen immer Win-Win-Lösungen. Also es muss für Unternehmen passen, es muss für die Frauen und für die Männer passen, mit denen wir arbeiten. Und es hat immer eine Mission. Gut. Die Mission ist Gleichstellung.
Ist schon klar, Gleichstellung und von 3 auf rund 200 zeigt ja auch, das Thema war offensichtlich eine riesige Lücke und sie werden größer und größer. Das ist ja schon eine ganz, ganz große Erfolgsstory. So, privat, Sie haben schon erwähnt, sind Sie mit einem Unternehmer, ich sage jetzt mal mit einem Architekten verheiratet. Genau. Das führt auch zu diesem großen Interesse an Architektur, an Kunst, zum Beispiel in der Biennale, an anderen Möglichkeiten, Kunst auch hautnah zu erleben. Was ist denn da so das Faszinierende für Sie?
Begonnen hat mein Kunsterlebnis mit meinem Mann mit Kirchen. Ich kenne, glaube ich, viele Kirchen in ganz Europa und auch im Ausland. Meine Töchter auch übrigens. Ja. Und wir waren dann ziemlich glücklich darüber, dass diese Kirchenseite auch eine andere, also eine, diese Kunst der Architektur im Sinne von neuer Kunst, ja. Mhm. Und das ist das, was mich schon sehr, es ist ein sehr kreativer Bad und es macht das Denken oder das Hinschauen anders für mich. Ich bin ja mit einem Arbeitsmarktthema, Wirtschaftsthema doch sehr, sehr straight.
Sehr im Hirn geht's und sehr taffe Themen.
Sehr, ja. Und in diesen Kunsterlebnissen, sei es Biennale oder vielleicht doch wieder mal eine Kirche, weil wir schon lange jetzt keiner waren, das macht einfach mit mir, ja, eine, weckt andere Dinge und muss aber auch sagen, das drüber nachdenken macht mich dann wieder ein bisschen kreativer für meinen Job. Es macht auf, es öffnet, finde ich. Ich meine, ich bin eh sehr offen, aber trotzdem ist ein anderer Zugang.
Unternehmerisch geprägt auch, sonst hätte man ja nicht Unternehmer mit 200 Personen gegründet am Ende des Tages und das durchgehalten jetzt über 30 Jahre. Ihre Mutter hat in Neusiedl bei Güssing, wieder in dem Dorf ihres Ursprungs, dort so einen Kreislerladen gehabt, mit angeschlossener Tankstelle, wie man das ja vom Land irgendwie kennt, eh für alles quasi. Genau. Und so ein bisschen auf Wiener zu sagen, das war schon ein prägender Gedanke, oder?
Also ich bin dort eben im Geschäft meiner Mutter mehr oder weniger aufgewachsen. Ich habe wohl das Gymnasium gemacht, aber da gibt's die wirkliche Geschichte, dass ich so mit 12, 13 habe ich immer zu Osterzeit und zu Weihnachten die Osterware und die Weihnachtsware verkauft. Da hatte ich meinen eigenen Tisch, habe alles schön aufgeschlichtet und meine Mutter hat zu den Kunden immer gesagt, nein, bitte erst ab 3 Uhr, wenn meine Tochter da ist, weil ich bin erst mit dem Bus gekommen. Und sie hat mir natürlich Prozente gegeben. Also am Abend haben wir abgerechnet. Ah, ja. Wie viel habe ich eingenommen, wie viel bleibt übrig, warum, also ich habe dort wirklich von der Pike auf gelernt, was es heißt, zu wirtschaften auch. Mhm. Und auch, und das hat mich sicher noch mehr geprägt, wie man gesellschaftliche Notwendigkeiten, in dem Sinn dörfliche Notwendigkeiten zusammenbringt mit Wirtschaft. Mhm. Meine Mutter ist immer nach Wien gefahren, ich mit ihr mit. Und wir haben Stoff am Rudolfsplatz gekauft. Ich habe nicht gewusst, dass der Stephansplatz um die Ecke ist, weil wir waren nur am Rudolfsplatz, weil ja die vielen Geschäfte waren. Da haben wir Stoff gekauft für die Hochzeiten. Mhm. Aber immer nur 3 Meter, das erzählt sie jetzt auch oft, und das weiß ich auch, weil es durfte das Kleid für die Hochzeit im Dorf ja nur eine Person. Ihre Freundin war die Schneiderin, die hat die Kleider gemacht. Das heißt, sie hat aus diesem Bedarf ich finde, Gutes fürs Dorf gemacht, für die Frauen gemacht in dem Fall, aber auch für uns, damit wir dort ein gutes Geschäft haben.
Man schon das unternehmerische Gehen und wie Sie das schildern, und sozusagen diese Stolzheit auch auf dieses unternehmerische Handeln. Klar, man schafft etwas, hinterlässt Spuren. Ja, apropos Spuren auf der Weltkarte, das ist auch so ein Thema, das Reisen eben, das ist auch so eine Leidenschaft, neben Architektur und Kunst eben zu exotischeren Kulturen zu kommen. Also jetzt nicht nur nebenan nach Kaorle und irgendwie in die Sonne, sondern es muss schon ein bisschen spannender sein.
Ja.
Wohin geht's denn da?
Also, die letzte Reise war nach Tansania.
Ja.
Dort gibt's auch ein wunderbares Projekt, eine Österreicherin, die das dort schon lange macht. Die ist, glaube ich, Frau der Wirtschaft geworden oder so. Die habe ich dann auch in Wien kennengelernt bei einer Veranstaltung. Und dann haben wir in ihrer Lodge gewohnt, bei den Maasais. Und sie macht da ganz viele Sachen, Schulen und so weiter. Also dieses Verbinden von anderen Kulturen und gleichzeitig ein bisschen näher zu sein, weil sie lebt seit 30 Jahren unten, glaube ich. Dass diese Kombination, drum ist mir Tansania jetzt gleich eingefallen.
Der Klaus Eberhardinger wohnt seit langer Zeit in Kenia zum Beispiel und hat mit ähnlicher Begeisterung auch davon erzählt, dass sie sich dort auch im Stammesleben durchaus sehr engagiert.
Ja, also das sind schon, finde ich, spannende Dinge. Aber wie gesagt, ich fahre auch gerne, ich war jetzt gerade in Kopenhagen, und das ist auch, also so Städtereisen ist auch etwas, was ich sehr liebe. Und auch diese in Amsterdam zum Beispiel jetzt zu schauen, das ist dann auch lustig. In der Seestadt von Amsterdam bin ich dann gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt bin ich in der Seestadt. Also es ist natürlich anders. Aber ja, es hat ähnliche Züge. Wie kriegt man die Gastronomie hin? Mit meinem Mann und meine Töchter lieben das ja auch. Und es ist schon auch spannend, diese Reisen auch damit zu verbinden, was man da auch lernen kann und ja, wie sich dann auf meine Arbeit beruflich das auch auswirkt.
Weil Sie jetzt die Töchter so oft erwähnen, 18 und 33 Jahre sind in der Zwischenzeit alt, also junge Erwachsene und wirklich Erwachsene sozusagen. Sind die da noch dabei bei diesen Reisen?
In dem Fall meine Große weniger.
Ja.
Die Kleine, die jetzt gerade 18 geworden ist, die war viel mit uns unterwegs und hat jetzt beschlossen, jetzt geht's ein Jahr nach Kanada. Insofern müssen wir uns jetzt davon verabschieden, dass die Töchter mitfahren. Wobei bei der einen Reise waren beide dabei, weil meine Kleine Geburtstag hatte. Das war ein Geburtstags.
Sehr schön gesagt. Aber jetzt ist dann sozusagen das Empty Nest. Jetzt ist die zweite dann auch draußen, weil wenn sie aus Kanada zurückkommt, wird sie mutmaßlich möglicherweise dann in Wien wo alleine wohnen.
So
oder?
Ist es. Ja, das wollen wir auch. Also ich habe das immer, das ist nämlich schwierig, weil also ich bin natürlich mit 18 nach Graz gegangen, weil dort wollte ich studieren, wir sind alle immer weg. Ja. Mhm. In Wien ist das ein bisschen anders, weil Platz hätten wir genug für unsere Kinder, aber also ich finde, wenn es nur irgendwie geht, WG, meine Große hat das dann auch so gemacht, wobei die war dann in der Welt geschickt.
Kann ich nur bestätigen bei meinen Mädchen, sie sind auch mit 18 auf Weltreise alleine weggefahren, waren dann nie alleine dort, sondern das war nur das Wegfahren so und sind dann im Prinzip auch sozusagen nicht mehr zurückgekommen in die Wohnung, wo Platz gewesen wäre, das ist auch gut so, glaube ich. Das ist der richtige Zeitpunkt.
Ja.
Manuela Vollmann, das wirkt alles nach einem sehr bodenständigen, engagierten, motivierten und prall gefüllten Leben. Ich nehme an, da wird noch viel kommen. Wir haben eine kleine Zwischenanalyse gemacht. Weiterhin alles, alles Gute und vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
Vielen Dank für die Einladung und fürs Gespräch.